SWR aktuell. Kontext.
Mariupol. Vorher, nachher. Das Vorher. Mariupol im Südosten der Ukraine, am Asowschen Meer, rund 440.000 Einwohner und eine lebendige Kunst- und Kulturszene. Der Krieg im Osten ist nur wenige Dutzend Kilometer entfernt, aber er ist im Laufe der Jahre zu einer Art Gewohnheit geworden. Das Nachher. Mariupol liegt weitgehend in Trümmern. Über Wochen haben viele Menschen in der belagerten Stadt ausgeharrt. In Kellern, ohne Heizung, ohne Strom, ohne Wasser, mit immer knapper werdenden Lebensmittelvorräten und unter ständigem Beschuss. Einigen gelang die Flucht. Unsere Korrespondentinnen Marta Wilczenski, Palina Milling und Maria Kalus berichten.
Hier befindet sich eine unserer inoffiziellen Straßengalerien mit vielen Graffiti-Stücken von verschiedenen Künstlern aus Mariupol. Aber nicht nur. Es ist immer toll, hier zu sein. Du bist im Zentrum, im Herzen von Mariupol. Und doch gibt dir dieser Hof ein Gefühl von Underground. Wenn ein Wohnhaus beschossen wurde, liegen die Leichen danach einfach im Hof. Die Nachbarn können sie höchstens näher zum Haus tragen. Denn um ein Grab zu schaufeln, bräuchte man Zeit. Und in dieser Zeit kann ein Geschoss angeflogen kommen und noch mehr Menschen töten.
Zwischen diesen beiden Aufnahmen liegen nur 6,5 Wochen. Die erste entstand am 4. Februar, 20 Tage bevor Einschläge von Raketen die gesamte Ukraine erschütterten. Aleftina Schwitzowa hat an diesem Freitagmorgen frei und lädt zum Stadtrundgang durch Mariupol ein. Feinste Schneeflocken wehen über den asphaltierten Schulhof. Bis zum Meer sind es keine 20 Minuten zu Fuß. Bis zu den Stellungen der prorussischen Separatisten, die seit 2014 Teile des ukrainischen Ostens besetzt halten, rund 30 Minuten mit dem Auto. Aleftina Schwitzowa, kurz Ala, zeigt begeistert auf die sie umgebenden, bunt besprühten Mauern.
Überall sehen wir verschiedene Handschriften, Bilder, Tags. Das ist wundervoll. Hier kann man sehen, dass Künstler aus Mariupol, Kiew, Odessa und anderen Städten und dem Ausland hier waren. Es gibt eine große Vielfalt und jeder kann sein Lieblingswerk finden.
Ihr selbst, erklärt Ala, gefallen Graffiti mit Wiedererkennungswert am besten. Lustige Gesichter und Figuren, die in der ganzen Stadt verteilt sind, die man gezielt suchen und so Mariupol ganz neu entdecken kann. Die Journalistin und Mutter eines 8-jährigen Sohnes ist dabei selbst jemand, der sofort auffällt und im Gedächtnis bleibt. Ihr langer Daunenmantel ist bedruckt mit bunten Comicmotiven. Das einnehmende Lächeln übertrumpft die strahlenden Augen, wenn sie über ihre Heimatstadt spricht.
Ich schaue immer sehr gespannt auf das touristische Potenzial Mariupols. Ich hoffe, dass immer mehr Gäste hierher kommen werden. Nicht nur wegen besorgniserregender Anlässe, sondern um sich zu erholen und die Stadt zu genießen.
Zuletzt hatten mehrere diplomatische Vertreter, darunter auch Außenministerin Annalena Baerbock, die Hafenstadt im Südosten der Ukraine besucht. Als Zeichen der Solidarität im Angesicht zunehmender Spannungen mit Russland. Ala sieht das zu dem Zeitpunkt, so wie viele andere Ortsansässige auch, gelassen. Der Krieg im Osten, erklärt sie, begleite die Einwohner Mariupols seit 8 Jahren. Die Bedrohung sei für sie mittlerweile Gewohnheit und somit nichts, wovon sie ihr Leben bestimmen lassen wollte.
Deshalb betrachte ich Diplomatie und all diese Visiten einfach als Möglichkeit, unsere Stadt von ihrer besten Seite zu zeigen.
Und dazu gehört für die 32-Jährige auch ein Besuch des alten Wasserturms, der wie ein Schmuckstück mitten im Zentrum steht und in dem in den vergangenen Jahren ein Kunst- und Kulturzentrum entstanden ist. Eine geschwungene Metalltreppe führt hinauf zu einer kleinen Aussichtsplattform, von der aus sich die Stadt überblicken lässt, bis hin zum Hafen und dem Meer.
Wochen später sind auf Bildern aus Mariupol riesige schwarze Rauchwolken über der Stadt zu sehen. Der imposante Wasserturm, rote Ziegelsteine, weiße Bögen, steht inmitten einer Apokalypse. In Zeiten des Krieges dient er nicht mehr als Kulturmagnet, sondern ist Stadtbewohnern wegen seiner bloßen Höhen nützlich. Während ihrer Flucht aus der Stadt gelang es aller noch, einen Blick auf ihn zu erhaschen.
Als wir fortgingen, stand der Wasserturm noch. Aber die Glastür am Eingang war eingeschlagen, der Souvenirladen beschädigt. Die Menschen gingen trotzdem auf eigene Gefahr die Treppe hoch. Denn oben gab es Mobilfunkempfang und sie konnten von dort aus ihre Verwandten anrufen.
Der Kontakt nach Mariupol reißt wenige Tage nach dem Beginn der Belagerung beinahe vollständig ab. Eigentlich leben dort rund 440.000 Menschen. Mehrere 10.000 flüchten, als die Bombardements anfangen. Viele bleiben. Nach unterschiedlichen Schätzungen halten sich zwischen 200.000 und 400.000 Bewohner in Mariupol auf, als die Stadt eingekesselt wird. Mehrere Außenbezirke der Stadt werden mit Artillerie beschossen und schon 6 Tage nach Ausbruch des Krieges am 1. März geben die Donetsker Separatistenmilizen an, Mariupol umstellt zu haben. Zu diesem Zeitpunkt haben die meisten Bewohner schon keinen Strom. Bald fällt auch die Heizung aus. Die Temperaturen draußen liegen bei 0 Grad. Alia glaubt trotzdem fest daran, dass die Stadt durchhält.
Jeden Tag dachten wir, morgen ist es vorbei, morgen ist alles wieder gut. Und wenn wir Gerüchte hörten, dass russische Panzer in einem der Bezirke gesichtet wurden, hielten wir sie für fake. Denn hier bei uns hängen doch ukrainische Flaggen. Es ist alles ganz normal, alles ist in Ordnung.
Doch die Schlinge um Mariupol zieht sich zu. Abgeschnitten vom Rest der Ukraine ist die Stadt auf sich allein gestellt. Lebensmittellieferungen und Medikamententransporte dringen nicht durch. Am 5. März startet die ukrainische Regierung zusammen mit dem Internationalen Roten Kreuz den ersten Versuch, Stadtbewohner in Sicherheit zu bringen. Die vereinbarte Feuerpause hält nicht. Die Evakuierung scheitert. Wie die nächsten Versuche auch. Alia und ihre Familie halten sich damals noch am Rande der Stadt auf. Doch an diesem Tag ändert sich das.
Der Bezirk wurde immer heftiger beschossen. Wir entschieden, dass es im Zentrum der Stadt sicherer wäre. Wir waren zu 6 und machten uns zu Fuß auf den Weg. Etwa 7 Kilometer lagen vor uns. Meine Mutter geht am Stock. Wir hatten Taschen dabei. Die Kinder haben alles tapfer ertragen. Wir mussten uns immer wieder vor Beschuss in Sicherheit bringen. Deshalb haben wir 4 Stunden gebraucht.
Aufnahmen aus Mariupol zeigen, wie nach Angriffen ganze Wohnblöcke ausbrennen. Alia harrt mit ihrer Familie weiter im Stadtzentrum aus.
Wir waren nicht unterwegs und haben das Ganze nicht mit eigenen Augen gesehen. Es war zu gefährlich. Wir orientierten uns daran, wie es um uns herum klang, lernten die An- und die Abflüge der Bombe am Geräusch voneinander zu unterscheiden und schauten dann, über welchen Gebäuden und Bezirken der Rauch aufstieg. Das Zentrum der Stadt war zu diesem Zeitpunkt von Smog umgeben. Es lag im Nebel der vielen Brände.
Bereits im Frühsommer 2014 hatte Aleftina Schwitzowa Kämpfe in und um Mariupol erlebt. Allerdings nicht in diesem Ausmaß. Als die sich damals im Donbass ausbreitenden prorussischen Milizen versuchten, auch die strategisch wichtige Hafenstadt einzunehmen, flüchtete Ala mit ihrer Familie ins benachbarte Berdjansk.
Aber wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir unser Leben mit einem sehr kleinen Kind außerhalb von Mariupol kaum bewältigen können. Wir haben damals einfach auf das Beste gehofft und sind nach 2 Tagen zurückgekehrt. Bereits diese Trennung von der Stadt war sehr schwierig für mich.
8 Jahre später, Anfang Februar 2022, sind die Spuren der damaligen Kämpfe im Stadtbild kaum noch sichtbar. Auf einer niedrigen Mauer in einer verkehrsberuhigten Nebenstraße markiert aber ein Wandgemälde den Ort, an dem ein junger Kämpfer aus dem Freiwilligenbataillon tödlich verletzt wurde. Sein Porträt vor wehender ukrainischer Flagge ist für Ala auch ein wichtiges Symbol.
Wenn du diesen Schmerz mit jeder Zelle gespürt und Menschen gesehen hast, die ihr Leben für ein friedliches Mariupol geopfert haben, kannst du weder die Stadt noch die einzelnen Ziegelsteine hier anders wahrnehmen. Du verstehst, dass hinter diesem freien Mariupol Menschenleben stehen.
Wenige Dutzend Meter weiter taucht an einer Hauswand ein Schriftzug auf, der auf den ersten Blick kaum von einem schnell dahingesprühten Graffiti zu unterscheiden ist. Ubiejische, Versteck oder Schutzraum. Darunter ein Pfeil, der in den Innenhof des massiven Altbaus zeigt. Ein zweiter deutet auf eine rostige Kellertür. Das seien die wenigen Anzeichen, dass tatsächlich noch Krieg herrscht, erklärt Ala.
Es gibt diese Aufschriften, in jedem Bezirk gibt es die. Sie zeigen, wo man sich im Fall eines Beschusses verstecken kann.
In dem Moment kommt eine Anwohnerin vorbei, eine alte, gebückte Frau mit weißem Dutt.
Wir machen uns keine Sorgen, hier ist unser Versteck. Ich war auch dort, habe aufgeräumt. 2014 war das, danach nicht mehr. Alles wird gut, wir werden uns nicht mehr verstecken müssen.
Wie zur Bestätigung zuckt Ala mit den Schultern. Sie beide, die Journalistin und die Rentnerin, sind bei weitem nicht die einzigen, die das so sehen. Ala setzt die Stadttour fort. Am anderen Ende des Hofes, unter einem mehrere Meter hohen Torbogen, gibt es noch ein besonders interessantes Graffiti zu entdecken. Diesmal von einem Künstler aus Kharkiv.
Der Krieg brachte eine andere Straßenkunst mit sich. An die Wände wurden nun klare Statements gesprüht.
Ich weiß nicht, wann genau das passiert ist, aber als wir flohen, stand an unserem Haus im Zentrum der Stadt geschrieben, Putin ist ein Ich denke, das ist aktuell die am meisten zeitgemäße Street Art in Mariupol.
In diesem Haus im Herzen von Mariupol versteckten sich Aleftinova und ihre Familie 8 Tage lang.
Unsere Wohnung lag im oberen Stockwerk und wir hatten Angst, dass ein Geschoss einfach durch das Dach in die Wohnung fliegen könnte. Im Haus befand sich auch ein Geschäft, das war zu dem Zeitpunkt schon geplündert. Der Laden hatte einen Keller und eine Frau bot uns an, in einem der Kellerräume unterzukommen. Dort standen Metallregale, darauf schliefen wir. Wir waren zu 9 in diesem Raum.
Mit den Bewohnern anderer Häuser bildeten sie schließlich eine Art Community.
Im Hof hielten die Männer jede Nacht Wache. Sie passten auf, dass niemand die Autos stiehlt oder Benzin abzapft. Die Männer haben uns auch dabei geholfen, im Hof Feuer zu machen. Darauf haben wir dann das Essen zubereitet.
Zuvor, als sie noch am Rande der Stadt Schutz suchten, sei das Kochen bald nicht mehr möglich gewesen, sagt Aler.
Wir hatten versucht, Haferflocken mehrere Stunden lang im kalten Wasser aufquellen zu lassen und dann zu essen. Freunde hatten uns geholfen. Jemand gab mal ein Glas Himbeermarmelade, Honig oder Äpfel ab. So hatten wir zwar nicht viel, aber immerhin etwas zu essen. Als die Plünderungen losgingen, begriffen wir, dass wir keine Möglichkeit mehr haben werden, Lebensmittel zu kaufen. Man kann dann etwas gegen Essen eintauschen oder eigene Vorräte aufsparen, aber Essen zu kaufen ist ein Privileg.
Trotz ihrer sehr schwierigen persönlichen Lage wollte Ala anderen helfen, sich für ihre geliebte Heimatstadt engagieren. So, wie sie es auch früher schon getan hat.
Ich wollte irgendwie nützlich sein. Mein Mann hatte zuvor als Freiwilliger dabei geholfen, das Spital zu befestigen, und ich bat ihn, mich mitzunehmen. Aber am selben Tag, also als mein Mann und ich beide im Krankenhaus aushalfen, gab es heftigen Beschuss. Eine Fliegerbombe schlug in direkter Nähe unseres Hauses ein. Ich hatte Angst, dass sich das jederzeit wiederholen könnte und ich würde nicht bei meinem Kind sein.
Alas 8-jähriger Sohn Gleb ist auch bei dem Stadtrundgang Anfang Februar, als ihre Welt noch eine friedliche war, an ihrer Seite. Seine Gedanken sind aber schon längst bei den Chebureki, den mit Schokolade gefüllten frittierten Teigtaschen, die seine Mutter ihm am Ende der Tour versprochen hat. Der Weg zum Restaurant, bei dem es die besten Chebureki der Stadt geben soll, führt entlang der Bahngleise über die kleine Strandpromenade von Mariupol. Die wegen der umliegenden Industrieanlagen nicht sonderlich frische Seeluft einatmend, zeigt Ala auf ein mittelgroßes Motorschiff, das unweit des Besucherstrands angelegt hat.
Es gehört dem Grenzschutzdienst. Früher hieß es Kapitän Tschussow und war ein Touristenboot. Aber heute wird es für andere Zwecke genutzt, für den Schutz der Stadt und fürs Patrouillieren entlang der Meeresküste.
Dass Mariupol seit 2014 aufgerüstet hat, auch mit Hilfe europäischer und US-amerikanischer Gelder, wird hier erstmals spürbar. Zwar ist das Militär entlang der Küste nicht überpräsent, aber deutlich sichtbarer als im Zentrum. Wegen ihrer geografischen Lage zwischen den von prorussischen Separatisten besetzten Gebieten und der von Russland annektierten Halbinsel Krim gilt die Hafenstadt als besonders gefährdet, auch für Angriffe vom Asowschen Meer. Deswegen seien im Laufe der Jahre auch die Schutzmaßnahmen entlang der Badestrände verstärkt worden. Aber selbst das ist für Ala Teil des Alltags in ihrer Heimatstadt.
Ich war auch mal 2020 am Strand und über mir flog ein Hubschrauber. Das war ein sehr ungewöhnliches Gefühl. Aber bei den meisten Urlaubern weckt das eher Interesse als ein Gefühl der Gefahr.
Nach dem Beginn der Belagerung bleibt Aleftina knapp 3 Wochen lang in der Stadt. Mariupol und seine Bewohner sind am Ende dieser Zeit ausgemergelt. Die Stadtverwaltung gibt an, dass inzwischen 80% aller Gebäude beschädigt seien.
Wir spürten, wie plötzlich das gesamte Haus wackelte. In der Nase und im Hals schmeckte ich gleichzeitig Staub und Asche. Und die Leute unten schrien, es seien welche verschüttet. In diesem Moment sehe ich, dass es einen Teil des Hauses einfach nicht mehr gibt.
In diesem Moment hätten sie eingesehen, dass sie fliehen müssen, erzählt Ala. In Mariupol zu bleiben hätte bedeutet, auf den Tod zu warten und zu hoffen, dass er nicht qualvoll wird. Mit einem Evakuierungsbus über einen Fluchtkorridor aus Mariupol herauszukommen, ist kaum möglich. Die meisten verlassen die Stadt mit dem eigenen Auto. In der Hoffnung, sich zu retten, bezahlen einige den Fluchtversuch mit dem Leben. Denn der Beschuss hört nicht auf. Aleftines Familie hat keinen Wagen. Sie müssen zu Fuß aus der Stadt raus. Ihre Eltern und ihr Bruder wissen, dass sie das nicht schaffen würden. Ala muss sie zurücklassen.
Ich fasste mir ein Herz, drückte sie ganz fest und dann gingen wir. Die ganzen 1,5 Tage, die wir unterwegs waren, dachte ich an meine Eltern. Ich hörte die Kampfflieger, die Bombardements, den Beschuss und dachte, jeder Angriff, jede Bombe kann meine Liebsten töten und ich werde sie nie wiedersehen. Mir war klar, je weiter wir uns von unserem Wohnort entfernen, desto geringer die Chancen, zurückzukehren.
Dann aber traf sie einen Bekannten, der ein Auto hatte. Er erklärte sich bereit, mit Ala zusammen zurück nach Mariupol zu fahren und ihre Familie zu retten. Sie passierten den russischen Checkpoint und waren im Stadtzentrum angekommen.
Ich hatte eine Riesenangst, dass meine Eltern und mein Bruder einfach nicht mehr am Leben sind und es niemanden mehr abzuholen gibt. Mein Bekannter parkte am Nachbareingang. Ich lief in den Keller und sah, dass sie noch lebten. Sie schnappten schnell ihre Taschen und wir rannten hinaus. In diesem Moment ging wieder der Beschuss los. Ein Geschoss explodierte 30 Meter vor uns. Das machte uns taub. Wir erwischten die 10 Sekunden Stille zwischen den herabfallenden Geschossen, rannten los und sprangen ins Auto.
Die Familie sei jetzt zusammen und in Sicherheit. Nur eine Oma bleibe noch in Mariupol, erwähnte Aleftina leise. Sie hoffe, die Oma überlebt. Wie vielen Menschen inzwischen die Flucht aus der Stadt gelungen ist, lässt sich nicht genau sagen. Nach verschiedenen Angaben könnte die Zahl bei etwa 100.000 liegen.
Ich fühle mich komplett leer, obwohl wir am Leben und unversehrt sind. In meinem Innern klafft ein tiefer Abgrund, weil mir der Ort meiner Kraft genommen wurde. Man hat mir die Heimat gestohlen, mein Zuhause.
Dass die ukrainischen Streitkräfte Mariupol halten können, gilt als unrealistisch. Sie sind umstellt, Angriffe aus allen Richtungen, die Aussichten auf Waffennachschub oder Verstärkung gering. Aleftina Schwitzowa gibt den Glauben nicht auf, dass Mariupol trotzdem ukrainisch bleibt. In einem Schrank in ihrem Versteck habe sie eine ukrainische Fahne gefunden, erzählt sie.
Ich habe sie mitgenommen und durch alle russischen Checkpoints geschmuggelt. Sie ist jetzt bei mir wie ein Heiligtum. Ich habe vor, zurückzukehren und alles dafür zu tun, dass diese Fahne über meinem lieben ukrainischen Mariupol flattert.
Sie möchte beim Wiederaufbau der Stadt helfen und neue Kunst schaffen, sagt Aleftina Schwitzowa. Kunst, die immer wieder vermitteln würde, dass Mariupol zur Ukraine gehört.
Mariupol, vorher, nachher. Das war SWR Aktuell Kontext von unseren Korrespondentinnen Marta Wilczenski, Paulina Milling und Maria Kalus.